Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf und nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen, so dass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, wir haben solches noch nie gesehen. Die Kinder können sich jetzt gleich auf den Weg machen zum Kindergottesdienst mit der Eva Maria, richtig? Ja, genau. Und vorher möchte ich aber noch für euch und auch für den Kindergottesdienst beten. Ich danke dir, Vater, dass wir ja, viele Kinder haben in der Gemeinde. Ich danke dir, dass du auch sie ganz besonders liebst und dass du möchtest, dass sie von dir hören. Und ich möchte dich jetzt ja für Eva Maria, für alle Mitarbeiter bitten, dass du sie segnest, dass du sie ausrüstest, dass du die Kinder jetzt segnest und sie begleitest in den Kindergottesdienst. Amen. Dann euch eine gute Zeit und wir hören auf die Predigt.
Eine kleine Vorbemerkung. Der Text, den wir eben gehört haben, ist der für diesen Sonntag vorgesehene Predigttext. Und ich predige über den Wochenpsalm, der thematisch auch zu diesem Sonntag gehört. Und damit ist sozusagen auch mit der Liedauswahl, vielen Dank für die Musik, das Thema vorgegeben. Schuld und Vergebung, Umkehr und Gnade. Das ist so ein bisschen das Thema dieses Sonntags im Kirchenjahr, das Thema dieser Predigt, das Thema dieses Gottesdienstes. Ich freue mich, einmal wieder hier sein zu dürfen. Es ist lange her, das letzte Mal, als ich hier war, standen die Stühle normal. Also ist es schon eine ganze Weile her. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bete zu Beginn. O Herr, lass uns dein Wort nicht dadurch vergeblich sein, dass wir es kennen, aber nicht lieben. Dass wir es hören, aber nicht tun. Dass wir ihm glauben, aber ihm nicht gehorchen. Öffne uns die Ohren und das Herz, dass wir dein Wort recht fassen. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese diesen Predigttext in der Lutherbibel überschrieben mit Die Freude der Buße, das der zweite Bußpsalm. Das ist nicht so ganz einfach, ist ein bisschen heikel, aber wir gucken mal. Ich lese euch mal in dem, wie uns die Worte vielleicht vertraut sind, der Lutherbibel folgend diesen Predigttext. Und ich werde im Laufe der Predigt sozusagen eine zweite, modernere, neuere Übersetzung, die Basisbibel, dann hier einfließen lassen, um manches vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen. Zunächst einfach mal der ganze Psalm. David betet, wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind und dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Falsch ist. Denn da ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen. Und da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der Angst. Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen. Du bist mein Schirm. Du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die ohne Verstand sind, denen man Zaumzeug und Gebiss anlegen muss. Sie werden sonst nicht zu dir kommen. Der Gottlose hat viel Plage. Wer aber auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzt, all ihr Frommen. Steiler Text. Fangen wir klein an. Was war vor 3, 4, 5 Minuten? Ich möchte zu Beginn der Predigt noch einmal an den Text der Schriftlesung eben, vielen Dank, wir haben es gehört, in Erinnerung rufen. Ein Gelähmter wird zu Christus gebracht und Jesus spricht ihm die Vergebung zu. Ich weiß nicht, was der Gelähmte in den Stunden, Tagen und Monaten und Jahren zuvor an Schuld auf sich geladen hat. Ich weiß nicht, wir wissen nicht, ob er sein Leben in Abwendung von Gott vor Gott geführt hat, ob er mit Gott überhaupt etwas zu tun haben wollte. Ich weiß nicht, wir wissen nicht, was ihn belastet hat, was er so mit sich herumgetragen hat, welche Not auf seiner Seele lag. Aber Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Jesus ermöglicht deinen neuen Anfang. Jesus sagt, ich nehme dich an, ich mache dein Leben neu, ich spreche dich los, ich vergebe dir. Und dann wird er auch noch geheilt. Jesus lässt sich nicht lumpen, gibt über alle Maßen, ermöglicht, erschafft Heil. Und dann geht der Mann seines Wegs und wir hören nichts mehr von ihm. Erlauben Sie mir, dass ich ein wenig spekuliere. Über was hat er sich in den kommenden Wochen mehr gefreut? Darüber, dass Christus sein Leben neu gemacht hat, ihm seine Schuld vergeben hat, einen neuen Anfang ermöglicht hat? Darüber, dass Christus wirklich umfassend freispricht, erlöst, Christus Heil schafft? Oder hat er sich darüber gefreut, dass er wieder laufen kann, dass er arbeiten kann, dass er mit seinen Freunden vielleicht beim FC Kapernaum wieder kicken kann? Was hat ihn gefreut? Die Geschichte von der Heilung eines Gelähmten dient oft als Beispiel dafür, was wirklich wichtig ist, nicht die Heilung. Die Sündenvergebung ist wichtiger als die Behebung der aktuellen Not. Und dann sitzen wir im Gottesdienst und nicken. Ist so. Aber ist das in unserem Leben so? Wenn wir an Christus denken, was freut uns? Wenn wir einem Menschen von Jesus weitersagen, was erzählen wir? Ist es nicht so, ich vermute nochmal, am Anfang unseres Christseins beschäftigt uns die Frage nach Schuld und Vergebung. Vielleicht nennen wir es nicht so, aber die Frage stellen wir uns, wie wird mein Leben wieder heil? Wo ist meine Hilfe? Wo ist meine Rettung? Wo und wie schafft Gott bei mir einen neuen Anfang? Und an dem Punkt, an dem wir das festmachen, egal ob wir es Bekehrung nennen oder bewusst realisieren, dass wir in den Glauben hineingewachsen sind und dann dabei bleiben wollen, wir beginnen am Anfang unseres Glaubens zu ahnen, was es bedeutet, dass Christus unser Leben neu macht, dass er Schuld tilgt, dass er uns zu einem neuen Menschen macht, dass er rettet, dass er Heil schafft, dass er erlöst und dass er befreit. Zu Beginn unseres Christseins bewegt uns die Frage nach der Umkehr vom alten Leben ohne Gott hin zum Leben mit Christus. Aber ganz ehrlich, welche Rolle spielt die Frage von Schuld und Vergebung heute im täglichen Leben? Was war gestern früh, gestern Mittag, gestern Abend, heute Nacht? Was war heute Morgen? Was wird uns heute Abend beschäftigen zu Christus hin? Klar sagen wir, fromme Leute, wir sind erlöst und gerettet, unsere Schuld verklagt uns doch nicht mehr. Aber versuchen wir, dem biblischen Verständnis von Schuld einmal auf die Spur zu kommen. Was, wenn wir uns doch mal verirren? Und das passiert ja. Wenn wir dem anderen nicht das Gute tun, das wir ihm tun sollen oder das ihm zusteht. Was, wenn wir mit dem, was wir tun, im ganz alltäglichen Leben unser Ziel verfehlen? Wenn das, was wir denken, reden, handeln, was wir so machen, nicht dem entspricht, was Gott sich an Gutem gedacht hat? Was, wenn Neid und Geiz und Habgier und Lieblosigkeit und doch so ein bisschen Hass und wenn Gewalt in Gedanken oder in Worten oder in Taten, wenn Schuld am Nächsten und an mir selbst, an Gott mich doch ergreift in meinem Alltag? Wie gehe ich damit um, dass ich ein erlöster, ein geretteter Mensch bin und in diesem Leben doch an Gott und an den Menschen, an meinem Nächsten schuldig werde und ihm etwas schuldig bleibe? Was passiert dann? Man tritt jemand auf den Fuß, denkt, vielleicht hat's ja gar nicht wehgetan, murmelt aus lauter Anstand so eine kleine Entschuldigung und geht weiter. Richtige Sünder, das sind die anderen. Umkehr, noch dazu reuige Umkehr, eine Bitte um Vergebung vor Gott und den Menschen, die mein Verhalten betroffen hat. Es ist selten geworden in unserem Leben. Der erste Aufbruch der Erlösung in Christus liegt lange zurück. Und eigentlich denke ich doch so, eigentlich bin ich ganz in Ordnung. Und überhaupt, ich bin doch jetzt Gottes Kind, er hat mich angenommen, es ist doch eh alles gut zwischen mir und Gott. Und viel wichtiger ist jetzt, und da kommt der Gelähmte ins Spiel, dass Gott etwas für mich tut. Mich Glück erleben lässt, es mir gut gehen lässt, mich versorgt und mich voranbringt. Tut mir meine Schuld eigentlich noch weh? In unserem Predigtext, einem Psalm, Psalm 32, begegnen wir einem Gläubigen, einem Beter, der mit seiner Schuld, mit dem, was in seinem Leben schiefläuft, seinem Gott begegnen will, sich vor seinen Gott stellt und sagt, so bin ich und da ist was passiert und ich möchte es in Ordnung bringen. Und in seinem Psalm nimmt er uns so ein bisschen mit hinein in seine Gedanken. Er teilt uns mit, was ihn in Bezug auf sich und in Bezug auf seinen Gott bewegt. Wir sehen einen Beter, der sich seiner Schuld stellt und der seine Schuld vor Gott eingesteht. Und ich will euch mit durch seine Worte nehmen und uns durch seine Gedanken führen. Im Letzten ist es ein Danklied. Eine Erfahrung wird geteilt und mitgeteilt und sie soll dazu dienen, in das freudige Bekenntnis dieses Menschen mit einzustimmen, sich von diesem Beter belehren zu lassen, dass es gut ist, vor Gott zu stehen und zu sagen, ich bin ein sündiger Mensch. Ich lese einmal die ersten beiden Verse. Ich lese sie zunächst aus der Basisbibel. Und man kann dem Gedanken so ein bisschen nachspüren und dann, Sie haben es in der Präsentation auch der Lutherbibel folgend. Glücklich darf sich jeder schätzen, dessen Vergehen verziehen wird, dessen Sünde zugedeckt ist. Glücklich zu preisen ist der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet. So macht er sich selbst nichts vor. Und die Lutherbibel? Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug, kein Selbstbetrug mehr ist. Es sind Glückwünsche, die hier ausgesprochen werden. Wohl dem Menschen, glücklich der Mensch, der in einem geklärten, einem bereinigten Verhältnis mit seinem Gott lebt. Der Mensch hat sich mit seinem Verhalten von Gott losgemacht gehabt. Er hat versucht, im Übertritt über das Gesetz, über die gesetzte Grenze, über die Ordnung, die Gott einem Leben gibt, einen eigenen Weg für sich zu finden. Gott sagt, lüge nicht, und der Mensch hat gelogen. Gott sagt, achte deinen Nächsten. Und in Rücksichtslosigkeit und Achtlosigkeit ging der Mensch vorüber. Gott sagt, bis hierhin ist es gut. Und der Mensch geht über diese Grenze hinweg. Übertretung, Sünde, Schuld. Und der Beter sagt, gut, wenn's vergeben ist. Wie gut, wenn Gott sagt, ich rechne es dir nicht an. Wohl dem Menschen, der sich nicht betrügen lässt und der sich selbst nicht betrügt. Das ist einer, von dem andere sagen können, Mensch, hat der's gut. Wie viel Selbstbetrug ist in unserer Sicht auf uns selbst? Wie viel reden wir uns schön, reden wir uns ein und wie oft biegen wir uns die Dinge auch so ein bisschen zurecht? Wie oft betrügen wir uns, indem wir versuchen, die Fassade aufrechtzuerhalten? Wir sollten es lassen. Wir sollten vor Gott stehen oder knien oder sitzen und uns eingestehen, ich bin nicht besser, als ich bin. Ich bin nicht der, der ich gerne wäre oder für den andere mich halten. Vielleicht ist das der Beginn aller Umkehr, sich vor Gott zu stellen und zu sagen, ich bin, wie ich bin. Nimm dich meiner Schwachheit an und nimm mich trotz meiner Schwachheit an. Im ersten Johannesbrief sagt der Verfasser ganz schlicht, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst. Dem, der sich Gott hinhält, wie er ist oder wie sie ist, in aller Schwachheit und Schuld, allem Versagen, auch aller Hinfälligkeit, und der dann erlebt, dass Gott Übertretung vergibt und Sünde bedeckt und Schuld nicht zurechnet, hat die es gut. Dieser Mensch ist glücklich zu preisen. Die anderen Menschen sollten auf ihn zeigen und sagen, hat dies gut. Kennen wir dieses Glück noch? Oder hat sich's aus unserem Christsein davongestohlen, ist das Wort Vergebung zu einer leeren Hülle geworden? Ich bin in Christus neu geboren, mir hat Gott alle meine Schuld vergeben, mir rechnet Gott meine Sünde nicht an, ich darf vor Gott ehrlich sein, wie ich bin, mich ihm hinhalten und er nimmt mich an, breitet seine Arme aus und sagt, trotzdem will ich dich. Was für ein Glück. Der Psalm geht weiter. Ich lese zunächst aus der Basisbibel. Als ich meine Schuld verschwieg, begannen meine Glieder zu schmerzen. Da stöhnte ich den ganzen Tag. Tag und Nacht spürte ich, wie deine Hand mich niederdrückt. Hingestreckt lag ich da wie ein Feld, das die Sommerhitze ausgedörrt hat. Und die Lutherbibel? Als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen, denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Der Beter unseres Psalms kennt die Erfahrung. Wenn in unseren Händen etwas zerbrochen ist und wir es verschwiegen haben, es unter den Teppich kehren wollen, wenn wir dem anderen aus dem Weg gehen, um etwas nicht klären zu müssen, wenn wir hoffen, dass es keiner gemerkt hat und wenn wir dann auch noch Gott aus dem Weg gehen. Kennen wir das, wenn wir meinen, mit Gott Versteck spielen zu können? Wenn wir meinen, dass Gott eh nicht alles sieht und sich um Kleinigkeiten nicht kümmert? Und wenn wir denken und uns einreden, dass Gott sicher doch auch mal ein Auge zudrückt und natürlich bei mir? Und dass Gott für mich auch doch mal 5 eine gerade Zahl sein lässt. Die Erfahrung des Psalmbeters teilen wir, am Ende werden wir unglücklich, nichts haut mehr hin, alles wird sinnlos, am Ende bleiben Tränen und Leere. Die verschwiegene und festgehaltene Schuld wirkt zerstörend, schweigt der Mensch, öffnet er sich nicht zu Gott hin, zerfällt er, sagt der Bibeltext. Das ist dann, um es ganz einfach zu sagen, das ist dann kein Leben mehr. Weil der Mensch ohne Gott nicht kann. Darum ist es so zerstörend, wenn wir uns von Gott abschneiden, uns wegdrehen, uns abwenden, diesem Gott nicht mehr begegnen wollen und im Stillen sagen, Gott, lass mich doch bitte in Ruhe. Wenn wir Gott nichts mehr sagen wollen, ihm aus dem Weg gehen, uns bewusst oder unbewusst meinen, vor ihm verstecken zu können. Es holt uns doch immer wieder ein, dieses stille Wissen. Eigentlich müsste ich doch, und ich tue es nicht. Das frisst Leib und Seele auf und der Mensch verdorrt. Der Psalmbeter überwindet sich. Er kehrt um und er wirft sich in die offenen Arme Gottes. Vers 5 der Basisbibel folgend, jetzt möchte ich dir meine Sünde gestehen und meine Schuld nicht länger verstecken. Ich sagte, ich bekenne dem Herrn mein Vergehen und da hast du die Schuld von mir genommen, die ich auf mich geladen hatte. Und die Lutherbibel, darum bekannte ich dir meine Sünde. Meine Schuld verhehlte ich nicht, ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen. Und da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Was für ein schlichter Satz. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Gott sagt nicht, schön, dass du endlich kommst. Es dauert noch ein bisschen, wir müssen erst mal reden. Gott sagt nicht, nun erzähl noch mal alles und wühle es erst noch mal auf. Gott fordert keine Bußleistung und keine Gegenleistung. Gott macht kein großes Ding draus. Schon in dem Moment, in dem ich meine Schuld ausspreche, nimmt er mich an, nimmt er mich auf, vergibt mir und spricht mich los. Ich sage, es tut mir leid. Und Gott sagt, vergeben und erledigt. Gott vergibt prompt. ohne Zögern, blickt uns freundlich an, breitet seine Arme weit aus und sagt, schön, dass wir weitermachen. Gott ist nicht beleidigt, nicht nachtragend. Gott sagt nicht, ja, ich vergebe dir, aber jetzt behalt den Kopf mal schön noch eine Weile unten. Er erhebt mein Angesicht und sagt, du darfst aufsehen. Schau auf. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob das wirklich gilt, geh zum Abendmahl, lass es dir zusprechen, geh zu deinem Bruder, einer Schwester, lass dir zusagen, dass Jesus sagt, geh hin im Frieden des Herrn, dir sind deine Sünden vergeben. Es gilt. Der Beter dieses Psalms hat es erlebt, also jetzt nicht das Abendmahl, aber den Zuspruch der Vergebung. Und er möchte Zeugnis ablegen für alle. Die Verse 6 und 7, lasst mal die modernen Worte der Basisbibel klingen. Deshalb, weil Gott so ist, wie er ist, sollen alle Frommen zu dir beten, wenn sie in Bedrängnis geraten sind. Wenn die Wellen hochschlagen, wird sie das Wasser nicht erreichen. Du bist mein Schutz, du nimmst mir die Angst, du umgibst mich mit Menschen, die meine Rettung bejubeln. Und die Lutherbibel? Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der Angst. Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen. Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Lieber Psalmbeter, lieber Gottesdienstbesucher, lerne das von mir, dem Psalmschreiber. Ganz schlicht, aus meiner Erfahrung raus sage ich, der ich den Psalm geschrieben habe, dir, bete auch du, wenn dich die Angst packt. Und vielleicht auch, wenn dich die Angst vor dir selber packt. Die Angst vor deiner Schwachheit, deinem Versagen, deinem auf die Nase fallen, deinem, ich hab's nicht hinbekommen. Für uns hat dieses Gebet zur Zeit der Angst so ein, ich finde es immer blöd als Schwabe, wenn andere Nicht-Schwaben sagen, ein Geschmäckle. Aber ich darf sagen, ne, es hat ein Geschmäckle. Wir sagen, ah, Not lehrt beten und in der Angst, da kann er dann beten und da ist es. Und wir sagen dann, haha, hättest ja mal vorher oder so. Der Beter sagt, wenn du in Not bist, dann bete. Alles andere wäre töricht und dumm. Wenn du nicht betest, das ist doof. Es kann die Angst meines Versagens, meiner Schuld sein, die mich überfällt. Es kann die Angst meines Lebens sein, die mich zu überwältigen droht. Es kann das Gefühl der Hilflosigkeit, des Ausgeliefertseins, die totale Überforderung sein. Das, jetzt komme ich mit meinem Leben nicht mehr klar. Aufgrund von Schuld, aufgrund von Versagen, aufgrund von Scheitern, wo auch immer. Das ist das Gebet, das die Heiligen, das wir aussprechen sollen. Es ist ein Bekenntnis zu Gott. Trotzdem bist du mein Schirm, mein Schutz. Du wirst mich vor Angst behüten, auch vor der Angst vor mir selbst. Und weil du mich errettest, kann ich dich fröhlich rühmen. Der Beter spricht es aus und sagt mir, sagt uns auch du, mach's fest. Gott ist Schirm und Schutz. Gott ist Schirm und Schutz. Ich muss mir's nicht selber sein. Ich muss mich nicht selber vor mir beschützen. Ich muss mich nicht selber vor den Konsequenzen meines Verhaltens beschützen. Der Beter sagt, Gott ist mir Schirm und Schutz und damit sagt er auch, kein anderer ist's für mich. Kein anderer kann mir helfen als der Gott, zu dem ich mich mit diesem Bekenntnis stellen möchte. Und der Beter dieses Psalms weiß, dieser Gott lässt mich nicht hängen. Wer ihm vertraut, der wird als Errettete, fröhlich diesen Gott loben. Es ist ein Vorrecht, hier mitbeten zu dürfen. Der Beter hat begriffen, dieser Gott ist mir treu. Den Bund, den er mit mir geschlossen hat, in Taufe und Bekenntnis, der gilt. Und ich darf zu ihm kommen. Und ich darf in dieser Anrufung Gottes getrost und mutig und frei vor diesem Gott stehen. Ich muss keine Angst haben. Und wenn die Flut über mir zusammenzuschlagen droht, Gott ist gegenwärtig. Wenn die Wasser so hoch werden, dass ich Angst habe, keine Luft mehr zu bekommen, dann ist Gott gegenwärtig und hilft und ist dabei. Vers 8 ist ein spannender Vers. Fragen Sie sich mal, wer spricht hier eigentlich? Der Psalmtext lautet zunächst in der Basisbibel: Ich will dir eine Weisheit anvertrauen und den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dir folgenden Rat geben und dich im Auge behalten. Luther: Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ist es Gott, der hier redet? Redet Gott selbst und sagt, was er tun will, mich unterweisen, mir einen gangbaren Weg zeigen und mich auf diesem Weg gehen lassen unter seiner Aufsicht? Wenn wir diesen Vers so nehmen, dann ist es ein grandioses Wort. Gott sagt zu, dass er mich im Blick hat. Oder ist es der Psalmbeter, der hier spricht, der jetzt seinen Leser, seinen Hörer, mich belehrt? Dann stellt er uns die Frage: Was machst du jetzt mit deinem Leben? Was machst du jetzt mit deiner Situation aus dem, was du gehört hast? Und der Psalmbeter sagt: Pass auf, ich bring dir etwas bei. Vers 8 nochmal: Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich bring dir jetzt etwas bei, sagt er, und packe das in einen ganz griffigen, kompakten, kleinen Satz. Stell dir ein durchgehendes, wildes, nicht kontrollierbares Pferd vor. Und so sollst du nicht sein. Seid nicht wie das Pferd oder das Maultier, die besitzen doch keinen Verstand. Mit Zaum und Zügel muss man an ihren Eigensinn bändigen, sonst folgen sie dir nicht. Ein wildes, durchgehendes Tier, dem man Zaum und Zügel anlegen muss, damit es gehorcht und damit es einen guten Weg geht. Seid nicht so ein Tier. Seid nicht ohne Verstand wie ein wildes Pferd, dem man Zaumzeug anlegen muss. Luther, Vers 9: Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die ohne Verstand sind, denen man Zaum und Gebiss anlegen muss, sie werden sonst nicht zu dir kommen. Das ist kein einfaches Bild. Wir halten uns jetzt nicht unbedingt für so einen durchgehenden Gaul. Ein störrisches, wildes Tier, das in Zaum und Zucht genommen werden muss, das alleine nicht fähig ist zum Guten. Jetzt klingen uns Zaumzeug und Zügel nach Macht und Gewalt und unsere Zeit tut sich ein wenig schwer damit. Ich will's anders fassen. Wer bestimmt bei mir eigentlich? Ich selbst? So störrisch, wie ich bin? Und manchmal, wir sagen das ja, geht mit mir der Gaul durch, aber manchmal gehe ich durch. Da brennt meine Sicherung durch, da bin ich der störrische, zornige, wilde, der sich nicht mehr im Griff hat. Wer bestimmt? Ist es nicht gut, dass Gott sagt: Ich, mein guter, heiliger Geist, regiere und bestimme, leite und führe und wo nötig zwinge ich dich auch zum Guten? Weil ich es vielleicht selber nicht könnte. Gott ergreift Besitz von mir, ergreift Macht in mir und sagt: Du störrischer Gaul, ich bring dich. Da geht's nicht um Macht und Gewalt und Herrschaft, sondern da geht's um den Weg zum Guten, auf dem Gott mich führen will. Es ist mein Glück, dass Gott sagt: Ich übernehme Herrschaft und Kontrolle. Der grenzenlos gütige und barmherzige Gott übernimmt die Herrschaft. Das kann nicht zu meinem Schaden sein, sondern zu meinem Guten. Wenn Gott sagt: Lass mich dich bestimmen, lass mich in dich hineinregieren, lass mich dein Gewissen prägen, lass mich dein Reden bestimmen, lass mich dein Denken, Hören und Tun leiten, lassen wir es doch zu. Es ist zu meinem Besten. Der Psalmist, der Beter, dem wir hier folgen, ist ein guter Lehrer und er hält jetzt seinem Leser und uns, seinen Zuhörern, zwei Möglichkeiten vor Augen. Jetzt bin ich mit euch durchgegangen und jetzt müsst ihr selber eine Entscheidung treffen. Die Basisbibel, kurz und knapp: Wer sich gegen Gott auflehnt, wird viel Schmerz erleiden. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, den umgibt seine Güte von allen Seiten. Und die Lutherbibel: Der Gottlose hat viel Plage. Wer aber auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Das ist ein Lehrsatz. Wirklich und ganz sicher ohne jede Gehässigkeit und ohne die Frage nach der Vergeltung und geschieht dem Recht und guck mal, der Gottlose hat viel Plage. Es ist ein Satz, den wir vielleicht nicht auf die Heiden beziehen sollen, sondern auf mich in meinem Täglichen. Wo bin ich Gott los? Wo mache ich es ohne Gott? Wo lasse ich ihn raus aus meinem Alltag? Vielleicht ein wenig umformuliert, aber dem Gedanken dieses Psalms nachzuspüren, wer ohne Gott lebt, das gilt für die Heiden wie für uns, hat wirklich Pech. Das ist ein Elend. Der Mensch, der versucht, ohne Gott klarzukommen, der muss sich so quälen. Das gilt für die draußen und das gilt für uns, wenn wir uns, und das ist der Gedanke vorhin, auch aufgrund von Schuld von Gott abwenden, wenn wir sagen, Gott, lass mich in Ruhe, Gott, bleib mir weg, Gott, rück mir bitte nicht nah, Gott, bestimme du bitte nicht, was ich machen soll. Der Mensch, der versucht, ohne Gott klarzukommen, der muss sich so quälen. Der macht sich das Leben schwerer, als das Leben ohnehin schon ist. Aber wer diesem Gott glaubt, wer auf ihn hofft, wer an ihm hängt, wer von ihm gehalten wird, wer sein Leben in der Hand Gottes weiß und wer weiß, diesem Gott kann ich mich mit meiner Schwachheit hinhalten und er ist mir ein gnädiger Gott. Was für ein Glück. Gottes Güte umfängt mich. Das ist ein Satz, der geglaubt werden will, auch angesichts des Elends, das einen im Leben ja trotzdem treffen kann, angesichts aller Not und Schuld, die mich ja trotzdem in diesem Leben quält und bedrängt. Wer auf den Herrn hofft, den umfängt, den umgibt, der erlebt Gottes Güte. Gottes Güte gilt mir. Und dann bleibt zum Schluss nur eins. Der letzte Vers, der Basisbibel folgend. Freut euch über den Herrn und jubelt, ihr Gerechten. Seid alle fröhlich, die ihr ein ehrliches Herz habt. Ein bereinigtes, ein klares, ein losgesprochenes Herz. Und die Lutherbibel. Freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten. Ihr, die Gott gerecht spricht. Und jauchzt, all ihr Frommen. Und was ist ein frommer anderes, eine fromme anderes als einer, der sagt, ich lebe mein Leben nicht in Abwendung von Gott, sondern in Gemeinschaft, in geklärter Gemeinschaft mit ihm. Freut euch, seid fröhlich und jauchzt ihr Gerechten. Gott spricht gerecht, spricht uns seine Gerechtigkeit zu. Verbuchen wir das bitte nicht. Das war der Einstiegsgedanke unter, ja, Vergebung habe ich auch schon recht, gehört dazu, wenn man Christ ist. Es ist ganz und gar großartig, einen Gott zu haben, der gerecht spricht, der gerecht macht, der sagt, ich mache dein Leben neu, es hat mich meinen Sohn gekostet. Einen Gott zu haben, der Heil und Leben schafft. Ich vergebe dir, ich mache alles neu, ich spreche dich gerecht, gerecht, weil Gott sagt, in Christus ist alles gesühnt. Alle Schuld getragen, du bist gerechtfertigt. Geh hin im Frieden des Herrn. Da ist ein Gott, der zu mir sagt, es ist wieder in Ordnung. Ich vergebe dir, du brauchst nicht mehr mit gesenktem Kopf dazustehen. Du brauchst dich nicht mehr von mir abzuwenden. Wie froh kann ein Mensch sein, über dessen ganzem Leben Gottes Vergebung steht? Wie glücklich ein Mensch, dem Gott nichts ankreidet, dem Gott nichts zurechnet. Wenn das kein Grund ist, sich zu freuen, fröhlich zu sein, und vielleicht fällt uns ein bisschen schwer, einmal zu jauchzen, kehren wir um in die offenen Arme Gottes, bereinigen die Dinge, die da sind, sorgen für ein geklärtes Verhältnis und leben in seiner Gnade. Und dann gilt's, was man am Ende einer Predigt den Hörern zuspricht, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der regiere und bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.